Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Der schöne Monat März ist für eine Wiesbadener Kultursendung traditionell ein wichtiger Monat. Zum einen findet der Krimi-März statt, zum anderen gibt der Internationale Frauentag immer wieder Anlass für passende Themen. Bei uns kommt in dieser blauen Stunde beides vor. Also Gespräche über die Kunstaktion Femorial, über Aspekte der Prostitution in Wiesbaden und über das Sensorjahr der Frauen. Zunächst aber zum Krimi-März. Melanie Rabe heißt die diesjährige Krimi-Stipendiatin. Den ganzen Monat ist sie hier und wird die Stadt auf Krimi-Tauglichkeit überprüfen. Ihr letzter Thriller trägt den Titel Wälder. Und wenn wir an Wälder denken, zumindest in den letzten Jahren, dann denken wir gleich mal an Umweltzerstörung, Waldsterben und vertrocknete Bäume. Melanie Rabe allerdings sieht Wälder in einem ganz anderen Kontext.
Das stimmt. Ich habe mir tatsächlich den Wald als mythologischen Raum erobert. Der Wald oder generell die Wälder, vor allem auch die nächtlichen Wälder, sind, glaube ich, ein Ort, der für viele Leute archaische Ängste auslöst. Es ist aber auch ein Sehnsuchtsort, der natürlich auch mit wahnsinnig viel Literatur schon im positiven Sinne befrachtet ist. Mich ziehen die Wälder sehr an. Tagsüber liebe ich sie, nachts fürchte ich sie. Und mich hat das immer geprägt, seit ich als Kind schon die Märchen der Brüder Grimm gelesen habe, was für irre Dinge in Wäldern spielen können. Und ich glaube, diese Vorliebe für dieses Setting ist erst recht nochmal virulent geworden, dadurch, dass die Wälder gerade so bedroht sind und so geschunden sind. Und ich habe mir tatsächlich keinen realistischen Wald vorgenommen als Setting, den es hier in Deutschland gibt, sondern ich habe meinen eigenen Wald erfunden mit seinen eigenen Sagen und einer eigenen Bevölkerung.
Welche Erfahrungen haben Sie denn, welche persönlichen Erfahrungen haben Sie denn mit Wald? Gehen Sie öfter im Wald spazieren, auch nachts?
Nachts auf gar keinen Fall, aber ich gehe gerne wandern. Also ich bin gerne draußen in der Natur, gerne auch im Wald. Und nachts finde ich ihn aber wirklich ganz, ganz unheimlich. Also das hat auch wirklich mit persönlichen Ängste, ist jetzt vielleicht fast ein bisschen übertrieben, aber ich bin nun mal auch Thriller-Autorin und ich suche auch Settings, in denen direkt schon was, Orte, in denen direkt schon was mitschwingt. Und beim Wald war das für mich ganz klar. Also wenn man mich nachts alleine im Wald aussetzen würde, würde ich sterben vor Angst wahrscheinlich.
Was ist denn das Gruseligste?
Ich glaube, es ist zum einen diese Unübersichtlichkeit, also dass es was ganz Archaisches, dass man dieses Terrain auch nicht so richtig überblicken kann. Und ich glaube, es ist auch das Fremdartige, dass wir da weg sind von den Orten, an denen wir leben, die wir uns irgendwie bewohnbar, behausbar und übersichtlich gemacht haben. Ich glaube, es sind auch die Klänge, die man auch dann schwer einordnen kann. Im Wald knackt es ja ganz oft oder raschelt irgendwo, man weiß gar nicht, wo das so richtig herkommt. Und ich glaube, es ist so diese Desorientierung, die so ein Gefühl des Kontrollverlustes auslöst.
Ja, Ihre Protagonistin, die macht ja solche Erfahrungen, das ist ja eine junge Frau, die mitten im Leben steht, die das Leben kennt, die nicht besonders beeindruckbar ist und ängstlich.
Ja.
Und der muten sie diese Walderfahrung zu. Sie fährt in den Wald und plötzlich hat sie furchtbare Erlebnisse.
Ja, das stimmt. Meine Hauptfigur ist eigentlich wirklich sehr tough. Es ist eine junge Ärztin, die in einem Krankenhaus arbeitet. Vor kaum einem Job habe ich mehr Respekt, weil die natürlich wirklich die nervenstarken Menschen sind, die wirklich Verantwortung schultern. Und sie erhält, nachdem ihr bester Freund aus Kindertagen gestorben ist, sozusagen posthum die Aufgabe, zurück in das Dorf ihrer Kindheit zu fahren, um ein Rätsel zu lösen, um ein verschwundenes Mädchen zu finden. Und um in dieses Dorf zu kommen, muss sie durch den nächtlichen Wald im Auto auf einer ganz, ganz langen Fahrt. Und der Clou an der Sache ist, dass sie diese Fahrt nicht alleine antritt, sondern im Auto mit jemandem, den sie sehr fürchtet und den sie für gefährlich hält. Und da haben wir so diese doppelte Bedrohung, die Bedrohung des Ortes, an dem sie sich befindet und die Bedrohung durch diese Person, die sie für gefährlich hält. Ob sie das tatsächlich ist, stellt sich ja im Laufe des Romans überhaupt erst noch heraus.
Also sie schaffen archetypische Situationen, aber was das Schöne ist, sie bieten auch Auswege, ja, wie die Probleme zu lösen sind.
Ja, tatsächlich. Das versuche ich zumindest. Mir ist ja meinen Büchern ganz, ganz wichtig. Wir haben bisher immer irgendwie eine weibliche Heldin oder Protagonistin, ob das Heldinnen sind, ist die Frage, die vor einer großen Herausforderung steht und die da aber durchgeht. Und das tut sie nicht mit, indem sie perfekt ist und indem sie keine Fehler macht und indem sie immer sympathisch ist und immer das Richtige tut, aber indem sie Ängste überwindet und sich mutig zeigt und ihren Weg da durchsucht. Und ich glaube, ich schreibe Bücher in oft düsteren Settings am Anfang, aber es gibt auch immer Licht. Und ich glaube, oder ich hoffe das zumindest, dass in meinen Büchern auch immer so eine am Ende positive Grundhaltung und am Ende ein freundlicher Blick auf die Menschen auch durchschimmert.
Und dazu gehört auch Ihr zweites großes Thema in dem Buch. Es geht nämlich um Freundschaft. Also Ihre Protagonistin, das ist eine, sagen wir mal, prima inter pares. Es gibt mehrere positive Figuren und das sind Ihre Freunde. Also das Thema Freundschaft, das schwingt immer subkutan mit.
Ja, das freut mich, dass Sie das so gelesen haben. Das war tatsächlich der Gedanke hinter dem Buch, einen möglichst spannenden Thriller zu erzählen, aber gleichzeitig eine Freundschaftsgeschichte. Und das hat damit zu tun, dass ich das immer schon mal machen wollte, weil das ein Thema ist, das ich ganz, ganz, ja, ganz, ganz stark und universell finde. Und es gibt viele Bücher, die ich sehr liebe, die sich genau damit auch befassen, auch viele Filme. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Freundschaftsgeschichten mir manchmal noch mehr bedeuten oder mich noch mehr rühren tatsächlich, mich als Leserin, als romantische Liebesgeschichten. Weil Freundschaft ja irgendwie auch so ein interessantes Moment der Freiheit und der eigenen Wahl hat. Also wir suchen uns unsere Familie nicht aus. In wen man sich verliebt, ist ja auch nicht unbedingt von freiem Willen bestimmt, sondern es kommt so überein ja auch ein Stück weit, zumindest am Anfang. Und unsere Freunde suchen uns aber aus und unsere Freundinnen. Und das finde ich irgendwie sehr schön. Und ich wollte so eine Geschichte erzählen von Freundschaft, die in der Kindheit beginnt und die ganz, ganz viel überdauert. Und ich habe auch persönlich das Glück, dass ich ganz, ganz viele alte Freundinnen und Freunde habe, die ich kenne, seit wir ganz, ganz klein waren. Und das habe ich da, obwohl die Situation natürlich ganz andere ist und obwohl die Figuren erfunden sind, dieses Grundgefühl habe ich da so ein bisschen reingeschrieben.
Wir kommen jetzt mal zu Ihrer Methode, wie Sie schreiben. Also, was mich sehr beeindruckt hat, Sie bauen die Spannung auf und Sie halten die Spannung bis eben kurz vor Ende, beziehungsweise wo die Spannung sich dann auflöst. Das ist toll, wie Sie das schaffen. Ich habe mich gefragt, welches sind Ihre Vorbilder? Sie haben sehr viel gelesen und sehr viel daraus gelernt. Die Frage ist, woraus haben Sie gelernt und wie gelingt es Ihnen, diese Spannung aufzubauen?
Also erstmal freue ich mich über das Kompliment, vielen Dank. Und ja, das stimmt, ich lese ganz, ganz viel und ich glaube, dass ich alles, was ich so über Spannung und Narrative weiß, als Leserin gelernt habe und nicht als Schreibende tatsächlich. Bei mir ist es so, meine Vorbilder oder sagen wir Autorinnen, Autoren, die ich bewundere, oft sind es auch Autorinnen. Für mich sind oft die spannendsten Thriller die, auf denen gar nicht Thriller vorne draufsteht, sondern die, die irgendwie verkleidete Thriller sind, die erstmal als Romane daherkommen. Und was ich daran so spannend finde und was ich ähnlich mache, ist, ich überlege erstmal nicht, wie setze ich Cliffhanger und wie halte ich diese Spannung und mit welchen Mitteln erzähle ich das. Ich überlege erstmal, wer sind die Charaktere. Und wie hauche ich dem Leben ein? Weil ich glaube, dass Spannung ursprünglich daher kommt, dass diese Leute uns interessieren, dass wir wissen wollen, was mit denen ist, was mit denen passiert. Und dass idealerweise auch noch ein großes Geheimnis über der Geschichte schwebt und dass jedes Kapitel mit einem Cliffhanger endet und dass zwischendurch retardierende Elemente auftauchen, die uns ein bisschen atemlos machen und idealerweise so ein Page-Turner-Effekt erzielen. Das kommt für mich erst danach. Und ich versuche mich erst um die Charaktere zu kümmern, weil ich glaube, wenn wir die mögen oder uns irgendwie für die interessieren, dann wollen wir eh weiterlesen und der Rest verstärkt das dann nur noch.
Ein Kind stellt fest, und da sind wir ziemlich weit am Ende des Buchs, guckt sich seinen Arm an und sieht, dass der braun ist. Und das kommt so ganz beiläufig. Und man wundert sich und sagt, aha, er hat eine braune Haut, und versucht nochmal zu rekapitulieren. Haben Sie da eigene Kindheitserlebnisse mit rein verpackt?
Das nicht so sehr. Der Gedanke war da tatsächlich, wenn ich eine weiße Figur erzähle oder eine Figur, deren Aussehen nicht näher benannt ist, dann markiere ich die ja nicht als weiß. Denn für sie ist ihre Hautfarbe ja normal und meine Hautfarbe ist für mich ja auch normal. Und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dieser Junge wird hier im Dorf, der hat tolle Freundinnen und Freunde, aber es gibt ja auch eine Gruppe, die ihn sehr schikaniert. Und ich dachte, es wäre vielleicht ein interessantes Leseerlebnis auch einfach, wenn wir mit diesem Jungen mitgehen und den vielleicht mögen. Und dann gibt es diese anderen Kinder, die immer auf ihm rumhacken. Und wir wissen erstmal gar nicht so genau, warum. Wir wissen, er ist irgendwie anders und die mögen ihn nicht. Und wir wissen nicht, warum das so ist. Und dann irgendwann stellt sich das heraus. Und ich dachte tatsächlich, dass es A, integer ist, das aus der Perspektive dieser Figur so zu erzählen. Und ich dachte, dass es auch eine interessante Leseerfahrung sein könnte, wenn Leserinnen und Leser dann merken, ach hoch, der ist ja schwarz. Und dann vielleicht darüber nachdenken, mögen sie ihn jetzt weniger, mögen sie ihn mehr, ist es ihnen egal, ist es noch der gleiche Junge, ist es jetzt ein anderer Junge? Und das war so mein Hintergedanke, als ich das so aufgebaut habe. Ich habe auch überlegt, ob ich das gar nicht beschreibe, warum dieser Junge gehänselt wird. Denn das ist ja ein universelles Thema, es muss ja jetzt nicht um Rassismus gehen, der könnte eine Behinderung haben, von der wir nichts wissen, oder könnte einfach sehr verträumt sein und die anderen Kinder mögen ihn deswegen nicht. Das könnte man auch offen lassen. Aber ich habe mich entschieden, ihn da in schwarz zu machen, wie mich. Genau.
Und diese Beiläufigkeit, wie Sie das erzählen, die finde ich sehr gelungen.
Ah, das freut mich. Ja, ich finde die auch sehr realistisch, denn das Thema, auch jetzt meine Hautfarbe, wird ja meistens eher durch meine Umwelt an mich herangetragen. Und ich habe ja ein genauso komplexes Innenleben wie alle anderen auch und denke ja nicht den ganzen Tag über meine Hautfarbe nach. Und das tut diese Figur eben auch nicht. Und deswegen habe ich das so erzählt.
Mal abgesehen von Ihrem Buch jetzt, wir haben ja den März, wir haben ja den 8. März, Internationalen Frauentag. Was bedeutet der für Sie?
Viel. Ich finde ihn nach wie vor ganz, ganz wichtig, und ich bin 40 und ich habe ganz, ganz lange gesehen, wie Gleichstellung und Parität und Feminismus stärker und stärker und stärker wurden, und ich hatte lange das Gefühl, dass die Umstände für Frauen, die Möglichkeiten und Chancen für Frauen immer besser geworden sind, was natürlich hart erkämpft war und nicht von meiner Generation, sondern von vielen Generationen davor. Und dann ist der Weltfrauentag natürlich eh wichtig. Aber ich habe auch das Gefühl, und ich glaube, das ist gut begründet, gesellschaftlich und politisch, dass wir an vielen Stellen so einen konservativen Rollback erleben. Und dass Feministinnen, dass weibliche Politikerinnen, Frauen, die generell in der Öffentlichkeit stehen, ja oft, vor allem wenn sie sich feministisch äußern, oder sich einfach aus einer Position der Stärke heraus präsentieren, wahnsinnig angefeindet werden. Und das kennen wir alle, ne? Diese toxische Maskulinität, rechte Trolle, die dann über Frauen herfallen, die in der Öffentlichkeit stehen. Oder da ist ja in den letzten Jahren uns, glaube ich, vieles klar geworden. Und deswegen sollte allen bewusst sein, dass wir da noch längst nicht am Ziel sind, dass es viele Schritte nach vorne gegeben hat, aber auch manche kleine Schritte zurück. Und ich finde, es sollte natürlich, das ist ja immer so das Gegenargument, natürlich sollte jeden Tag auf all diese feministischen Themen geachtet werden. Das ist auch so. Aber einen Tag zu haben, an dem man da nochmal geballt hinschaut, finde ich total gut und richtig. Und das ist das, was ich an diesem Tag mache.
Sie hörten die Band Ladies Night mit Learning How to Fly. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde, und wir möchten an dieser Stelle eine Kunstaktion würdigen, die vor kurzem viel Aufmerksamkeit erhielt: Femorial. Unter vielen Straßennamen in der Innenstadt hingen plötzlich in schönstem Kirschrot oder Pink Namen von Frauen. Ein richtiger Hingucker, wie man das heute so nennt. Verantwortlich für diese geistreiche und zum Nachdenken verführende Aktion war das Frauenmuseum. Und gleich mal ein paar Fragen dazu an die Direktorin Beatrix Klein.
Du bist Mitglied des Kulturbeirats und da ist ein wichtiges Thema seit geraumer Zeit Sichtbarkeit. Hat dich das in irgendeiner Weise beflügelt, auch für diese Aktion, die ihr gemacht habt? Frauennamen, Frauenstraßennamen?
Das ist eine spannende Frage. Ja, Sichtbarkeit. Sichtbarkeit im Kulturbeirat, Sichtbarkeit von Einrichtungen, direkt beflügelt für die Aktion für Muriel, hat es mich nicht. Aber wenn du so fragst, ist eine gute Frage. Ja, kann man schon in der Tradition auch sehen. Mehr Frauennamen auf Straßenschildern ist natürlich auch eine kulturelle Frage und damit trägt es auch zu mehr Sichtbarkeit bei.
In eurer ersten, um nicht zu sagen allerersten Ausstellung 1984 habt ihr dieses Thema Straßenbenennungen, mangelnde Frauennamen, Frauenpräsenz schon thematisiert. Jetzt, 38 Jahre später, habt ihr das wieder aufgelegt. Wie kam es denn dazu?
Also wir haben in den Jahren dazwischen ja das ein oder andere Mal mit interveniert, dass es doch den ein oder anderen weiblichen Namen mehr gibt hier in der Stadt. Der Auslöser jetzt war wirklich die Begegnung, dass Hans Reitz vom Perfect Day auf uns zugekommen ist und gesagt hat, seine Tochter Cecilie hätte bei einem Stadtrundgang, wo ja die Stadt Wiesbaden dargestellt wurde, und das wird sehr häufig nur aus einer männlichen Sicht gemacht, die Frage gestellt, warum denn keine Frauen auch verehrt werden. Und so hat er uns nochmal den Impuls gegeben, dass wir gemeinsam überlegt haben, wie kann man das verändern. Nicht nur hier in der Stadt, sondern auch europaweit. Ja, und dann kam es zu dieser Idee, wir können erstmal mit einer Kunstaktion starten. Und wir kamen dann fiktiv auf 60 Frauen und 60 historische Frauen auswählen und Straßenschilder drucken lassen. Und die in der Stadt verteilen. Wir haben uns da erstmal fürs historische Fünfeck entschlossen und haben dann letztes Jahr im November diese Straßenschilder aufgehängt.
Das ist ja eine sehr witzige Idee mit Tiefgang gewesen. Und wie lange ging das insgesamt? Wie viele Straßen habt ihr umbenannt?
Also es waren 60 Straßen, die wir umbenannt haben, denen wir also so einen zweiten Namen gegeben haben. Es war sehr schön, es wurde natürlich vorher nachgefragt hier bei den entsprechenden Ämtern, dass wir die Aktion machen als Kunstaktion. Und es war dann auch genehmigt, dass wir sie so 3-4 Wochen hängen lassen können. Es waren letztendlich sogar 2 Monate, wo die Schilder hingen. Und viele Leute, denke ich, begeistert haben und ein paar aufgeregt haben, weil sie dann dachten, ihre Straße wird umbenannt, sie müssen Personalausweis und alles ändern. Aber es war ja nur ein Hinweis, dass wenn neue Straßen benannt werden, es doch mal ganz gut wäre zu überlegen, gibt es auch eine Frau, können wir auch einen weiblichen Namen geben.
60 Frauen habt ihr ausgewählt. Welche Frauen sind das denn gewesen? Also du kannst hier natürlich nicht alle 60 aufzählen, aber welche sind denn für dich die entscheidenden oder von denen du möchtest, dass sie wirklich im Bewusstsein der Wiesbadener präsent sind?
Das Wichtige zu wissen ist sicher, wir haben diese 60 Frauen, die sind exemplarisch ausgewählt. Und wir hätten sicher auch noch 20, 30 andere auswählen können. Mir persönlich sind schon sehr wichtig auch die Frauen, die aktiven Frauen in der Frauenbewegung, die das hier um 1890 bis 1908, 1910 gemacht haben, weil ich denke, das ist ein Grundstock. Wir haben aber auch Frauen dabei, die in der neuen Frauenbewegung aktiv waren, wie Anke Schäfer vom Frauenbuchladen und mit allem, was sie sonst noch gemacht hat. Sie hat ja auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Monika Scholz, die hier im Frauenmuseum gearbeitet hat, die auch für Frauen helfen, Frauen ganz engagiert war und die gerade auch die Geschichte der Frauen immer vorangetrieben hat. Und dazwischen ganz viele, seien es Künstlerinnen, Ärztinnen, auch sozial engagierte Frauen. Also es ist ein ganz großes Potpourri, wo wir, wenn wir durch die Stadt gehen, feststellen können, Männer, die sowas gemacht haben, die sind vertreten und Frauen, die das gemacht haben, sind nicht vertreten. Und dass man einfach jetzt überlegt, wenn neue Straßen benannt werden, ja, wen gibt es da? Wir sind nicht festgelegt auf diese 60, aber ich meine, Favoriten dabei haben wir auch.
Ja, welche Favoriten? Sag mal.
Also für mich ist es Dr. Anna von Dömming. Dr. Anna von Dömming war die dritte Zahnärztin in Deutschland und die erste in Wiesbaden. Und sie war gleichzeitig Frauenrechtlerin. Sie hat den Bereich Frauenbildung sehr vorangetrieben. Sie wollte in Wiesbaden das erste Mädchengymnasium einrichten. Das wollte Wiesbaden nicht. Das ist dann in Karlsruhe entstanden. Aber sie hat hier Kongresse organisiert und sehr viel, denke ich, frauenpolitisch für die Stadt gemacht.
Und dann? Noch einer?
Ja, dann finde ich, wenn wir jetzt an die neue Frauenbewegung gucken, dann ist es für mich schon Anke Schäfer. Es sind Politikerinnen, da gibt es schon Straßennamen. Und die Anke Schäfer, sie kommt halt aus der autonomen Frauen- und Lesbenbewegung. Und ich denke, sie hat so viel in Gang gesetzt, nicht nur in der Stadt, sondern ja, deutschlandweit und auch in europaweit mit dem Mitorganisieren von internationalen feministischen Buchmessen, hier vor Ort so viele Projekte. Und von daher denke ich, sie hat auch einen Straßennamen verdient und vielleicht ist er sogar ein bisschen provokant, aber ja, er macht die Stadt bunter.
Ich komme auch noch mit einem Namen, Amelie Bölte. Mhm.
Ja, Amelie Bölte ist sicher auch eine ganz wichtige Frau, also ihre Lebensgeschichte. Sie ist ja Schriftstellerin, sie hat ihr Lebensunterhalt mit ihrem Schreiben verdient und sie ist im Alter nach Wiesbaden gezogen, war außer dem Schreiben auch immer Frauenrechtlerin und sie hat ihr Vermögen der Stadt Wiesbaden gegeben, damit eine Stiftung eingerichtet wird für die Unterstützung von Beamtentöchtern. Und von daher, denke ich, ist sie auch eine wichtige Person, wo man mal sagen könnte, okay, wir haben hier eine Stifterin, da kann ruhig auch mal eine Straße danach benannt werden.
Sie ist Schriftstellerin gewesen, sagst du. Was hat sie geschrieben?
Sie hat sehr viele Romane geschrieben. Und in diesen Romanen hat sie schon die Rolle und die gesellschaftliche Stellung der Frau thematisiert. Und ihr letzter Roman, Die Gefallene, da beschäftigt sie sich mit Prostitution, also mit Frauen, die unverschuldet in die Prostitution geraten. Und ist da auch sehr spannend, weil für dieses Werk wurde sie nochmal sehr kritisiert, das geschrieben wurde. Also sie wäre ja immer eine sehr gute Schriftstellerin gewesen und hätte ordentliche Themen gehabt. Aber dieses Thema, das wäre ja wohl ganz daneben und das sollte man nicht beachten.
Zurück zu eurer schönen Aktion. Was folgt denn jetzt daraus?
Im ersten Schritt folgt daraus, dass wir in den nächsten Wochen mit unterschiedlichen Ortsbeiräten Termine haben, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn neue Namensbenennungen anstehen, dass man doch die Frauen mal mit im Kopf haben soll, im Blick haben soll. Und wir werden dann auch einige der Frauen, die wir jetzt, dieser 60 Frauen, die wir ausgewählt haben, vorstellen. Es wird auch, da arbeiten wir zurzeit daran, es ist eher eine Broschüre geben. Da werden die 60 Frauen vorgestellt mit Bild und ganz kurzem Text. Also es ist kein historisches Werk, sondern es ist einfach so ein kleines Highlight hier. Die gibt es und da kann man mehr nachforschen und sich einfach mal schlau machen.
Es wird so eine Art Broschüre geben, eine Publikation auf jeden Fall.
Genau, es gibt eine Publikation, sie soll Ende März spätestens erscheinen. Und das tauchen alle 60 auf und ja, dann kann man auch gucken, es sind ein paar Frauen dabei, da wissen wir so gut wie nichts drüber. Es gibt also auch noch viele Möglichkeiten, weiter zu forschen, zu gucken, zu recherchieren, ja, und sich vielleicht auch die Themen anzuschauen und die Lieblingsfrau vielleicht zu finden, wo man sagt, oh ja, da müsste auf jeden Fall eine Straße, ein Platz benannt werden.
Ja, und was das Thema Sichtbarkeit betrifft, Das hat geklappt jetzt.
Ja, das hat wunderbar geklappt.
Beatrix Klein, vielen Dank.
Ja, danke dir, Jutta. Vielen Dank.
Kurzes Intermezzo mit den Eurythmics und Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Und wenn es wie heute um den Frauentag geht, darf die kommunale Frauenbeauftragte nicht fehlen. So viele Themen könnte man mit ihr behandeln. Gewalt gegen Frauen, Femizide, ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen und. Aber Saskia Veit-Prang möchte diesmal über etwas ganz anderes sprechen.
Saskia, warum willst du über Prostitution sprechen?
Für mich ist Prostitution in Wiesbaden ein ganz wichtiges Thema. Und immer wenn ich das so in meinem Bekanntenkreis oder auch im dienstlichen Kontext irgendwie erzähle, dann schauen mich alle immer ganz überrascht an und sagen, wie kannst du dich mit diesem Thema beschäftigen? Das ist doch in Wiesbaden überhaupt nicht von Relevanz. Wir haben keine Prostitution. Und das überrascht mich doch dann sehr, denn ich weiß, nach fast 40 Jahren Stadtverwaltung, dass also Prostitution in Wiesbaden wirklich ganz tief und fest verankert und verwurzelt ist und dass diese Unsichtbarkeit wirklich überhaupt kein Zeichen dafür ist, dass wir uns in Wiesbaden nicht mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.
Ist in Wiesbaden tief verankert, das ist ja interessant. Also es gibt eine Wiesbadener Geschichte zu dem Thema. Und du kennst dich gut aus, du hast dich mit der Geschichte der Prostitution in Wiesbaden beschäftigt. Die reicht sehr weit zurück, nämlich schon in unsere glorreichen Zeiten, als Wiesbaden noch eine Weltkurstadt war.
Ja, sie reicht sogar noch viel weiter zurück, denn den warmen Quellen sei Dank, dafür ist Wiesbaden ja von jeher bekannt, wir waren schon immer eine Bäderstadt. Und Badewesen und Prostitution ging schon immer einher. Und diese rasante Bevölkerungsentwicklung vom Jahr 1800 bis 1900, wo wir von einer Bevölkerung von 2000 Menschen auf über 100.000 angestiegen sind, damals wurden wir zu der berühmten Weltkurstadt Wiesbaden. Und in dieser Zeit hatten wir dann auch einen unglaublichen Anstieg von internationalem Tourismus. Wiesbaden war en vogue, Wiesbaden war einen Platz, wo Menschen gerne hingehen wollten und die vielen Adelshäuser und der deutsche Kaiser mit seinen Besuchen hier in Wiesbaden hat seinen Teil dazu beigetragen, dass also wir eine riesige Stadt wurden und mit dieser Bevölkerungsexplosion ging auch die Verbreitung von Prostitution in unserer Stadt einher.
Ist das zwangsläufig, dass es in einer Kurstadt auch viel Prostitution gibt?
Ich würde das schon so sehen, denn für mich ist das eigentlich relativ naheliegend, dass also männliche Kurgäste in einer Kurstadt nicht nur warmes Wasser vom Kochbrunnen trinken wollen, sondern sich auch noch nach anderen Sorten des Amüsements sehnen. Also für mich ist das schon ziemlich nah, aber es liegt einfach auch auf der Hand. Wir haben seit 1810 in Wiesbaden ein großes Kurhaus mit Spielcasino und auch hier ist es so, dass also der Zusammenhang zwischen Glücksspiel und Prostitution sich bis heute in unsere heutige Zeit eindeutig belegen lässt.
Interessant ist ja auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, nämlich in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, da erlebte Wiesbaden die französische Besatzung. Da wurde der Magistrat dazu verpflichtet, hier Bordelle einzurichten.
Ja, definitiv eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe für die Herren im Rathaus, denn es wurde also ganz klar von der französischen Besatzungsmacht gefordert, dass der Magistrat ein Bordell einzurichten hat mit jungen und vor allem gesunden Frauen, die auch in regelmäßigen Turnus ausgewechselt werden mussten. Und das war also eine Aufgabe, der man in diesem doch sehr moralischen Kontext sehr ungern nachgekommen ist. Und das hat sich übrigens auch wiederholt nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei man wirklich sagen kann und darf, dass die Amerikaner hier ihre ganz eigenen Maßstäbe gesetzt haben. Hier wurde einfach die jungen deutschen Männer, die wurden im Grunde unterstützt, hier eigene Strukturen aufzubauen. Es gab also keine Verpflichtungen seitens der Stadtverwaltung, sondern die eigenen Maßstäbe der Amerikaner waren, indem sie bereit waren, unglaublich gut für weibliche Gesellschaft zu bezahlen. Und sie haben also damals so hohe
Gelder dafür ausgegeben, dass viele junge Frauen in Wiesbaden verführt wurden von diesem unmoralischen Angebot. Und natürlich haben sich auch sehr viele diensteifrige Zuhälter, junge Männer, die sich als Zuhälter dann verdienstet haben, gefunden, die diesen Markt organisiert haben, die hier gezielt auf die Suche gegangen sind und die dann auch fündig wurden, um den Amerikanern hier immer im Grunde neue Abwechslung zu bieten.
Wiesbaden hatte mal den berühmtesten Straßenstrich Deutschlands.
Ja.
Wieso das denn? Warum war der denn so berühmt?
Weil es der größte Straßenstrich war, den es bundesweit gab, und der wurde auch als solcher beworben. Und zwar war das einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, in dieser Zeit, wo die Amerikaner auf Happy Hill, hieß es damals, die Prostitution gerade in den Bereichen Schierstein und Biebrich unten betrieben haben. Und hier hat sich dann halt auch der Straßenstrich in einer solchen Art und Weise etabliert und ausgebreitet und wurde also auch von vielen Zuhältergruppierungen hart umkämpft. Und er war dann zu einem Zeitpunkt wirklich so groß, dass er bundesweit berühmt war. Kann man sich heute in gar keiner Weise mehr vorstellen, denn Wiesbaden hat ja nun schon seit vielen, vielen Jahren keinen sichtbaren Straßenstrich mehr.
Wir kennen Fernsehkrimis, in denen Frauen aus Osteuropa nach Deutschland gelockt werden, mit Versprechungen, den Frauen eine tolle Zukunft zu ermöglichen, in schönen Berufen. Kaum sind sie hier, wird ihnen der Pass abgenommen und sie erleben das Elend, also was man aus den Fernsehfilmen kennt. Was kannst du uns sagen über die Situation in Wiesbaden? Sieht das hier genauso aus?
Definitiv ist das auch der Fall. Also zum einen haben wir die sogenannten Loverboys. Das sind also dann junge Männer, die den Frauen Liebe vorgaukeln und sie dann auf die Prostitution schicken. Das gab es schon immer und das wird es immer geben. Das sind Frauen, die dann aus Liebe zu diesem Mann dafür sorgen, dass also hier der Lebensunterhalt durch ihre sexuelle Ausbeutung finanziert wird. Es gibt auch in den armen Ländern gezielte Strukturen, also organisierte Strukturen, wo die Frauen auch wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie hierher kommen. Aber die vielleicht allerschlimmste Variante ist wirklich das, was du jetzt ansprichst, dass also junge Frauen, die Germany's Next Topmodel gesehen haben, dass sie von einer Karriere träumen, so wie in den Slums die Jungs, die Fußball spielen, die davon träumen, in ihrer Nationalmannschaft berühmt zu werden. Also das ist so dieser typische Traum, dass man es aus dem Nichts heraus schaffen kann, viel, viel Geld zu verdienen in einer besseren Welt. Und es gibt so viele Rekrutierungen über sogenannte Model Scouts, die dann tatsächlich in den Heimatländern, da kommen dann oft Frauen aus der Prostitution in Deutschland oder aus dem europäischen Land, sie kommen nach Hause in einem Pelzmantel mit einer Limousine und einem Fahrer und sie gaukeln den jungen Frauen vor, es ist so großartig, schau mal, was ich für eine Karriere gemacht habe. Und die jungen Frauen fallen darauf hinein, sie glauben daran und sie denken, wenn das mit der Fotokarriere nicht klappt oder als Tänzerin oder Fotomodell, dann kann ich ja immer noch Kinder hüten oder alte Menschen pflegen, das kann ich ja alles. Und dann kommen die hierher und sie sind noch nicht mal über die Bundesgrenze und genau das passiert. Sie wissen nicht, wo sie sind, sie haben keinen Pass, sie landen in der Prostitution und sie wissen in der Regel noch nicht mal, in welcher Stadt sie sind. Und das passiert auch hier in Wiesbaden.
Du beschäftigst dich ja schon sehr lange mit dem Thema Prostitution. Im letzten Jahr hast du eine Rede vor der Stadtverordnetenversammlung gehalten. Eine zweite Rede soll auch demnächst folgen. Mit welcher Absicht hast du das getan und mit welchem Ziel?
Als ich jünger war, habe ich gedacht, wenn Frauen sich prostituieren wollen, dann sollen sie das auch tun. Wenn man jung ist, dann ist man einfach auch viel toleranter und freizügiger mit seinen Meinungen. Aber man hat auch oft eine Meinung, ohne eigentlich richtig gut zu wissen, wie die Realität ist. Man denkt, man weiß alles, wie es ist, aber tatsächlich weiß man es nicht. Und ich habe in den vielen Jahren meiner Tätigkeit als Beamtin in der Stadtverwaltung leider nie mit diesen Frauen zu tun gehabt, die das gerne machen, die glücklich in diesem Beruf sind und die sagen, damit verdiene ich viel Geld, das ist selbstbestimmt, ich kann selber bestimmen über mich, über meinen Körper, was ich so tue. Ich habe leider nur mit Frauen zu tun, die gezwungen werden, das zu tun oder die es wirklich aus Mangel an echten anderen Alternativen tun. Und hier wäre, so wie in den nordischen Ländern, bei dem nordischen Modell, für mich einfach wirklich wichtig, dass wir Hilfs- und Unterstützungsangebote haben für die Frauen, die das tatsächlich nicht tun wollen, die gezwungen sind, die es tun, weil sie keinen anderen Ausweg haben. Hier würde ich gerne Wege aus der Prostitution unterstützen. Ich hätte gerne Hilfs- und Unterstützungsangebote für diese Frauen und würde ihnen gerne andere Alternativen aufzeigen. In den nordischen Ländern gibt es das, die werden finanziert. Es gibt Sprachkurse, es gibt Kurse, um Bildungsangebote, um Schulabschlüsse ab nachzuholen. Es gibt Möglichkeiten, eine Zeit lang in finanzierten Wohnraum zu gehen. Die Frauen bekommen eine echte Unterstützung. Und das finde ich sehr interessant. Wenn die Frauen verstehen, dass es diese Unterstützung und diese Alternative gibt, dann gibt es sehr viele von ihnen, die diesen Weg wählen und sagen, ja, wir wollen selbstbestimmt sein, aber definitiv nicht, indem wir uns prostituieren.
Nun kann die Kommune allerdings nicht darüber entscheiden, hier das nordische Modell einzuführen. Also was kann denn in Wiesbaden konkret getan werden, um die Lage der Frauen zu verbessern?
Auch in der aktuellen Gesetzeslage können wir unglaublich viel tun. Ein einfaches Beispiel ist, dass wir ja in Deutschland eine Krankenversicherungspflicht haben und dass immer davon ausgegangen wird, dass auch alle Prostituierten eine Krankenversicherungspflicht haben, aber dem ist nicht so. Ich würde denken, dass vielleicht 80-85% der Prostituierten keine valide Krankenversicherung in Deutschland haben. Und wir haben hier bei der Stadt Wiesbaden zum Beispiel humanitäre Angebote, nicht nur für Frauen in der Prostitution, sondern für alle Frauen, die keine Krankenversicherung haben. Denn auch diese Frauen werden krank, sie werden schwanger, sie müssen eine Entbindung in irgendeiner Form gewährleistet haben oder sie brauchen Medikamente. Und hier kann man die Frauen nicht alleine lassen. Und dafür braucht es kein nordisches Modell, um einen Bedarf oder eine Notlage von Menschen zu erkennen, Menschen in unserer Stadt, und an dieser Notlage eine Hilfestellung zu geben.
Das ist bisher noch nicht ausreichend geschehen.
Auf unsere humanitäre Hilfe in Wiesbaden bin ich sehr stolz und die wird auch immer mehr und weiter ausgebaut. Aber ich denke, wir haben tatsächlich bei der aktuellen Gesetzeslage, die nennt sich ja auch Prostituiertenschutzgesetz, tatsächlich sind da eine ganze Menge an Ideen zum Schutz der Prostituierten drin, aber leider gibt es überhaupt gar nichts, wenn eine Prostituierte jetzt zu uns kommen würde und würde sagen, ich möchte das nicht machen, ich werde gezwungen dazu, bitte gebt mir eine Alternative, bitte helft mir bei einem Ausweg. Da hätte ich jetzt tatsächlich kein Angebot.
Nächstes Jahr planst du einen großen Kongress. Wie sollen wir uns den vorstellen?
Ich finde es immer schön, wenn man von anderen, die schon weiter sind oder die andere Erkenntnisse haben als man selber, wenn man von denen lernen kann. Und die nordischen Länder haben seit vielen, vielen Jahren dieses Modell, dass also hier eine Bestrafung der Freier ist, kein Verbot der Prostitution, sondern eine freier Bestrafung, weg von der Bestrafung der Prostituierten. Hier gibt es viel, was wir lernen können. Und mir geht es darum, dass unsere AG Prostitution in Wiesbaden, unser interdisziplinäres Netzwerk von allen Beteiligten, die irgendwie mit Menschen in der Prostitution zu tun haben, dass wir uns auf einem fachlich hohen Niveau mit denen anderer Länder austauschen. Und an diesem Tag, oder es werden 2 Tage sein im nächsten Jahr, wollen wir einen internationalen Kongress in Wiesbaden haben, wo wir uns mit Fachleuten aus Schweden, aus Norwegen, aus Israel und aus Frankreich auseinandersetzen und in den unterschiedlichen Disziplinen wie die Polizei, wie die Beratungs- und Hilfseinrichtungen, wie die Stadtverwaltung, wie das Gesundheitsamt, wie die Staatsanwaltschaft. Wir alle wollen uns mit diesen interdisziplinären Teams der anderen Länder kurzschließen, uns austauschen und voneinander lernen. Ich denke, dass das eine sehr inspirierende Zeit wird.
Saskia Veit-Brang, vielen Dank.
Ich danke dir, Jutta. Vielen Dank.
Und bei uns singt jetzt Janis Joplin, Women is Losers. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und wir besuchen jetzt Dirk Fellinghauer, den Chefredakteur des sehr geschätzten Stadtmagazins Sensor, der ja bekanntlich dazu aufruft, Wiesbaden zu fühlen.
Dirk, du forderst für die Stadt eine Agenda 2022. Es muss ein BAM durch Wiesbaden gehen. In diesem Zusammenhang rufst du 2022 zum Sensorjahr der Frau aus. Das ist ja eine tolle Sache, aber ich habe mich gefragt, wieso eigentlich?
Ja, wieso eigentlich? Das hat seinen Weg genommen oder der Weg hat seinen Anfang genommen im letzten Jahr, als wir eine Ausgabe gemacht haben mit dem Titelthema Frauen, die in Führung gehen. Und in dieser Ausgabe haben wir Wiesbadener Frauen vorgestellt, die in wichtigen Positionen, Führungspositionen übernommen haben hier in Wiesbaden und haben dann auch das ganze Heft übers Jahr machen als mit vielen Frauenthemen gefüllt. Und zum einen haben wir gemerkt, wir könnten eigentlich jedes Heft füllen mit Frauenthemen. Also wenn man anfängt, sich mit zu beschäftigen, merkt man, wie viele Themen da auf einen zukommen. Und wir haben auch außergewöhnlich viel Resonanz auf dieses Thema bekommen. Und eine dieser Frauen war Petra Lutz. Das ist eine sehr erfahrene Wiesbadener Coachin, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und die hat dann praktisch die Initiative ergriffen, uns zu einer Initiative zu bewegen oder zu animieren, dass wir da mehr draus machen. Und dann haben wir uns mehrmals getroffen und ausgetauscht und brainstormt. Und ja, dann kamen wir irgendwann so dazu, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt mal so eine Initiative Wiesbadener Frauen in Führung zu starten, eben mit diesem Fokus auf Frauen in Führungspositionen. Aber dann haben wir halt auch nochmal weitergedacht, wie es auch bei dieser Ausgabe im letzten Juni schon war, dass wir gesagt haben, Frauen in Führung ist das eine Fokusthema, aber Frauen insgesamt ist auch ein Riesenthema. Und so ist diese Idee jetzt dazu gewachsen, dass wir gesagt haben, wir rufen jetzt mal das Sensorjahr der Frau aus.
Was bedeutet das jetzt genau?
Das weiß noch niemand. Also eben, es ist ein Prozess, der sich jetzt entwickeln wird. Wir haben eben gesagt, Wir sagen das jetzt mal und rufen es aus und gucken, was passiert. Haben auch aufgerufen, dass sich alle, die sich irgendwie einbringen wollen oder die überhaupt nur interessiert sind, auf dem Laufenden bleiben wollen, sich bei uns melden können. Und dann soll es einfach so ein agiler Prozess werden. Also wir haben schon Ideen, was passieren kann. Also natürlich erstmal klassischerweise als Magazin, dass wir es zum Thema der Berichterstattung machen werden, dass sich das durchs Jahr zieht, dass wir mehr als sowieso schon über Frauenthemen berichten und spannende Frauen in den Mittelpunkt stellen und aber auch eben Themen, die Frauen bewegen. Und dann ist aber schon die Idee, dass es über das Magazin hinaus auch zu persönlichen Aktivitäten und Begegnungen kommt. Also das kann losgehen. Petra Lutz, die Coachin, hat gesagt, dass ein großes Bedürfnis von Frauen aus ihrer Erfahrung ist, sich im geschützten Raum auszutauschen, also eher in so kleineren Kreisen vielleicht, dass man Treffen organisiert, wo Frauen sich austauschen können über ihre spezifischen Themen, die sie haben in diesen Bereichen, aber dann das durchaus auch zu öffnen, dass Netzwerktreffen stattfinden und was wir halt als Besonderheit machen wollen, dass wir halt Frauen und Männer ins Gespräch bringen, weil wir denken, es ist zum einen wichtig, dass Frauen unter sich sich austauschen über die Themen oder Herausforderungen, Probleme, aber natürlich gehören ja auch Männer dazu, um was zu verändern. Und das ist, glaube ich, bisher oft nicht so, dass man Frauen und Männer zusammenbringt, um sich auszutauschen. Und das ist so unser Vorhaben, dass wir dann auch Formate finden, wo Frauen und Männer also aus Unternehmen zusammenkommen und sich gegenseitig mal zuhören und inspirieren.
Was passiert denn, wenn jetzt von außen kein Input kommt, wenn die Frauen sich nicht melden und sagen, hört mal, Sensor hier. Also darauf wartet ihr schon, ja?
Genau.
Aber
das,
wenn das nicht
ist
passiert,
natürlich, da hast du recht, dafür müssen natürlich unsere Ideen und Angebote auch konkreter werden. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, hier ist was und oder beziehungsweise hier ist noch nichts, sondern natürlich müssen unsere Ideen jetzt konkreter werden und dann müssen es ganz konkrete Angebote werden und die arbeiten wir eben im Moment jetzt aus. Also das ist schon der Plan, dass das im April, Mai dann losgehen wird mit ersten konkreten Veranstaltungen oder Formaten. Und dass man zum Beispiel sagt, wir bieten an ein Treffen im kleinen Kreis, wo ihr euch im geschützten Raum treffen könnt, um einfach mal auszutauschen. Also das ist genau das Ding, da wollen wir auch jetzt also was Neues eben schon machen, indem wir schauen, was fehlt da noch. Und wie wir es wahrnehmen, ist genau dieses Thema, wenn es darum geht, Berufswege in Führungspositionen, das ist das Thema, wo bisher ja, ein Manko ist, würde ich sagen, oder ein Bedarf sicher sein wird. Und was Rückmeldungen angeht, das können dann auch Sachen sein, da hat sich jetzt eine ganz unerwartet eine junge, ganz junge, um die 20-jährige Wiesbadenerin gemeldet, die sich im April auf den Weg machen will, eine 2-jährige Motorradreise zu machen und die genau sich um dieses Thema auch Gedanken macht, die als sehr, sehr junge Frau festgestellt hat in ihrem bisherigen Weg, dass vieles halt sehr männerdominiert ist im Berufsleben. Und um darauf aufmerksam zu machen, macht sie sich jetzt auf den Weg, eben 2 Jahre allein mit dem Motorrad. Da ist so viel drin in so einer Geschichte, dass die natürlich prädestiniert ist, dass wir sie jetzt erstmal im Sensor vorstellen mit dieser Geschichte, mit dieser Vision, die sie hat und dann auch wahrscheinlich über die 2 Jahre begleiten werden, beziehungsweise sie uns aus ihrer Reise berichten wird. Und dieses mit Frauen politischen oder gesellschaftlichen Fragen aber verbindet.
Wir haben gerade den Internationalen Tag der Frauen hinter uns. Und deswegen ist uns nochmal oder wieder und wieder und wieder ins Bewusstsein gebracht worden, unter welchen Bedingungen die Frauen leben, was die größten Probleme auch sind, die Missachtung der Frauen, Gewalt gegen Frauen, Femizide, das sind alles ja dicke Themen. Auch die Chancenungleichheit der Frauen, der Gender Pay Gap und so weiter. Also das sind alles dicke Themen. Mhm. Es ist klar, dass ihr euch jetzt im Sensor nicht mit diesen dicken Themen befassen könnt.
Befassen
oder,
schon.
Oder wollt, aber was du sagst, ist mir ein bisschen zu wenig.
Ja. Ja, das ist auch dann vielleicht, müssen wir uns dann im Jahr nochmal treffen, weil das, wie gesagt, jetzt um den Jahreswechsel entstanden ist und eben wir jetzt nicht mit dem Masterplan oder schon gar nicht, dass wir das Jahr durchgeplant haben, rausgehen, sondern wir wollten jetzt erstmal sagen, wir machen das jetzt und dann auf Reaktionen warten. Also es gab schon Reaktionen, dann wird es in konkreten Angeboten münden und wir sehen das aber als ein dynamisches Ding halt. Wir sagen, dass das losgehen soll, aber was daraus wird, soll in einem Prozess sich erst entwickeln. Aber ich verstehe, dass das für dich jetzt als wissbegierige Radio-Rheinwelle-Journalistin natürlich nicht befriedigend sein kann.
Erwartest du einen Ansturm an Input, guten Ideen, was der Sensor machen könnte?
Also hätte natürlich nichts dagegen. Ich bekomme es jetzt so in Gesprächen schon viel mit, dass ich darauf angesprochen werde. Und wir haben ja gesagt, jetzt meldet euch gerne erstmal, auch gerne per Mail, wenn ich das sagen darf, hier an hallo@sensor-wiesbaden.de. Also wer immer da interessiert ist, kann einfach eine kurze Mail schreiben. Bitte haltet uns auf dem Laufenden. Oder natürlich auch, wenn man Ideen hat, die dann gerne mit einzubringen. Und ja, also wie groß am Ende der Ansturm sein wird. Also es muss jetzt auch nicht, wir zählen das dann ja nicht in der Masse, sondern wir wollen es ja qualitätvoll
Qualität
machen.
Und du hast gerade eben die Männer angesprochen. Was denkst du nach deiner Erfahrung? Haben die Männer da noch, die du kennst und von denen du weißt, haben die da noch sehr große Defizite, was sie alles nicht wissen über die Situation von Frauen?
Also ich glaube schon, dass da noch viel zu lernen oder überhaupt erst wahrzunehmen gibt. Das sicher auch oft ohne Absicht, aber dass man einfach in seiner Welt drin ist und sich Dingen ja gar nicht bewusst wird. Oder ein anderes Thema ist aber auch, das hat jetzt auch Petra Lutz schon gesagt, oder das liest man auch in vielen Beiträgen zum Thema, dass natürlich auch ein Problem sein kann, dass die Frauen in den Führungspositionen, habe ich vorhin gerade wieder was drüber gelesen, dann sozusagen die Methoden und Maschen der Männer kopieren oder sich anpassen. Und das, ja, das natürlich auch nicht der Weg sein kann, dass die Frauen dann die alles, was man an den Männermethoden eher nicht so toll findet, dann übernehmen in dieser Welt, sondern dann wäre es natürlich spannend zu sehen, dass es halt in beide Richtungen geht, dass vielleicht die Männer am Ende gucken, wie führen dann die Frauen, was können wir dann bei denen abgucken. Da gehört natürlich schon ein bisschen Bereitschaft dazu. Also ich glaube, es ist ein Bewusstsein, ist da und wächst, aber muss, glaube ich, noch sehr, sehr viel weiter wachsen, das bestimmt.
Würdest du das auch mit einem BAM beschließen?
Also hier jetzt ein BAM. Ja, der BAM, was kann der BAM sein? Der BAM wird sein, dass wir bald nach dieser Sendung und animiert durch diese Sendung, weil du uns jetzt so auch nochmal angespornt hast, dass wir jetzt auch Butter bei die Fische bringen müssen und dass wir dann sehr, sehr bald konkret sagen können, wie genau dieses Jahr der Frau eigentlich aussehen soll.
Dirk Fellinghauer, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir vertrauen dem Sensor voll und ganz, wünschen gutes Gelingen und werden dann nächstes Jahr im März mal schauen, wie es geklappt hat mit dem Jahr der Frauen. Und das war's für heute. Die Gespräche können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Hinweis. Die Band Absinto Orchestra hat was zu feiern. 20 Jahre, das wahnsinnige Jubiläum. Die osteuropäischen Musiker zelebrieren Hymnen auf das Leben, wie sie sagen, Hymnen, die alles einbeziehen, was diese kurze Spanne ausmacht. Liebe und Vergänglichkeit, Witz und Sehnsucht, Melancholie und Rausch. Und wenn Sie mitfeiern wollen, dann können Sie das am 2. April im Theater Rüsselsheim. Wir gratulieren jetzt schon mal und spielen Ihren aktuellen Lieblingstitel »Komme, was da wolle«.